Ja, im Kino gibt es immer wieder so Filme, wo das Thema ist, ob wir nicht in einer Scheinwelt leben. Das eine ist die Truman Show, so ein bisschen für die Älteren, die das vielleicht kennen. Dann Matrix, ein ganzer so ein Kultfilm eigentlich. Dann gibt es so die 12 Monkeys, das ist auch ein Film, wo es darum geht, dass irgendeine Scheinwelt da ist, wo eigentlich gar nicht existiert. Oder Total Recall, wo zweimal verfilmt worden ist sogar. Das erste Mal mit Arnold Schwarzenegger und das zweite Mal erst vor kurzem. Bei diesen Filmen geht es eigentlich immer darum, dass etwas gar nicht real ist, sondern nur so eine vortäuschte Welt. Und ab und zu hat man auch Zweifel, ob wir vielleicht in einer frommen Scheinwelt leben. Ob, dass es Gott gibt, eigentlich nur ein frommer Wunsch ist. Dass der Glaube eine Illusion ist, wo wir uns einfach einreden, aber eigentlich hat es nichts zu tun mit der Realität. Und ab und zu befallen mir aber auch so Zweifel. Speziell, wenn ich einmal von Krishona bei einer Konferenz gesehen bin und das ist da ein hoch frommes, geistliches Umfeld, oder? Und dann fahrst du heim Richtung Basel ab, schaust auf die Stadt, dann denkst du, irgendwie hat das eine mit dem anderen so wenig zu tun. Ich glaube, ich lebe hier in einer eigenen Welt, in einer Scheinwelt. Oder ab und zu, wenn du aus den Ferien heimkommst, vor allem aus Gegenden, wenn ich einmal in Frankreich in der Ferien bin, ein Land, wo praktisch fast alles Atheisten sind, und du kommst zurück und denkst dir, irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich lebe in einer grossen Illusion. Das tue ich mir einfach alles einschwätzen. Und so kommt dann die Angst auf, eben, dass es Gott gar nicht gibt. Oder ab und zu stellt man sich die Frage, ja, gibt es denn überhaupt ein Leben nach dem Tod? Stimmt das überhaupt? Und dann kommt ins Grübeln und sagt, ist nicht vielleicht doch alles Zufall, wie der dann entstanden ist? Gar keine Schöpfung stattgefunden? Oder wird es irgendwann mal Gerechtigkeit geben? Ein Gericht am Ende, wo ausgewertet wird, das Leben von uns Menschen? Oder ist das einfach nur ein frommer Wunsch, den wir haben? Oder man fragt sich einmal bei den Passagen in der Bibel, jetzt merke ich gerade, dass ich die Bibel vergessen habe, fragt man sich einmal, ja, ist das wirklich Gottes Wort? Kann das sein, dass das Gott inspiriert hat? Oder sagen wir uns das einfach immer nur wieder? Oder kommt ins Grübeln, wenn Gebete nicht so erfüllt werden? Wenn Menschen, die schon lange beten für Heilung, nicht zu Weg kommen? Oder wenn man für jemanden betet, dass auch nichts passiert? Oder dass es nicht so kommt, wie man sich das vorstellt? Dann kommt man vielleicht ins Grübeln. Also mir geht es einem so. Ich will euch ja da nichts unterstellen, dass ihr irgendwelche Zweifel habt. Ich kann nur von mir reden. Ich habe einmal solche Zweifel. Und ich glaube, auch andere haben solche Zweifel. Die sind einmal klein, die sind einmal gross. Man zweifelt einmal mehr, einmal weniger. Ein bisschen fundamentaler. Die einen zweifeln vielleicht im Verborgen, weil sie denken, ich will nicht, dass andere das mitbekommen. Und bei anderen ist das eher so, dass das öffentlich ist oder sogar sprichwörtlich. Und das ist beim Thomas eben der Fall. Beim Jünger Thomas. Und ich lese euch jetzt aus Johannes 20, 19 bis 31. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin, Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas, aber der Zwilling, genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich ihn nicht in seinen Händen die Nägel male sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Tür verschlossen war, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das ist der Bericht vom Johannes, der dazu geführt hat, dass der Thomas eben zu seinem Übernamen gekommen ist, zum Übernamen ungläubigen Thomas. Vorher hat er nämlich nicht so geheißen. Vorher hat er den Übernamen Zwilling gehabt und nicht ungläubigen Thomas. Und der Übernamen, der hat ihm kaum Jesus gegeben. Oder der Johannes. Und sicher nicht Jünger. Denn von den Jüngern wird berichtet an anderen Stellen, auch ganz am Schluss, bevor denn Jesus aufgefahren ist. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Also nicht nur einer hat zweifelt. Und aber kaum der Thomas. Einige haben zweifelt von den Jüngern. Ein paar haben zweifelt, obwohl sie mit Jesus gelebt haben, in Tag und Tag erlebt haben. Alles gehört haben, was er erzählt hat und wie das eingetroffen ist. Alle Wunder miterlebt haben und gesehen haben, obwohl sie den Auferstandenen sehen konnten, ihn anlängen konnten, mit ihm gegessen haben, mit ihm zusammen gesehen sind. Und trotzdem haben sie noch Zweifel gehabt, so wie der Thomas gehabt hat, bevor er Jesus gesehen hat. Und darum ist es eigentlich ungerecht zu sagen, der ungläubige Thomas. Denn der Thomas war nicht der, der Jesus verraten hat. Der Thomas war nicht der, der Jesus verleugnet hat. Das war der Petrus. Der Thomas war auch nicht der, der nicht warten konnte, bis Verheißungen eintreffen. Das war der Abraham. Und der Thomas war auch nicht der, der über Verheißungen von Gott gelacht hat, versprochen. Irgendwie konnte er mit einem Lächeln ignorieren. Das war Sarah. Und darum ist es eigentlich ungerecht, dass der Thomas den Namen, den Übernamen bekommen hat. Weil es wird nämlich nie berichtet, dass der Thomas ein Wankelmütiger war, wie zum Beispiel der Petrus, der immer auf und ab gegangen ist. Er hat sogar gesagt, wo Jesus gesagt hat, ihnen offenbart hat, was kommen wird, hat er gesagt: Ja, also lohnt uns nach Jerusalem gehen und dort sterben. Also, der Kerl war entschlossen. Er war auch nicht der, der den Glauben einen Nagel gehängt hat und gesagt hat: Bloß dir mir alle, das interessiert mich gar nicht mehr. Nein, er hat ja Interesse gezeigt. Er hat die Gemeinschaft mit den Jüngern nicht verloren, ist davon gelaufen. Er ist nicht zerbitten worden nach dem Ereignis vom Tod von Jesus. Und er war auch nicht zynisch gewesen. Aber der Thomas wollte überzeugt werden. Der Thomas wollte es genau wissen. Er wollte Glauben kommen. Der Thomas war ein Jünger, der eben wie alle anderen Jünger glaubt hat mit Zweifel und zweifelt hat am Glauben. Und ich glaube, das ist etwas, was eben so ist. Glauben und Zweifel, die gehören irgendwie zusammen. Auch in unserem Glaubensleben. Auch das ist prägt von Glauben und Zweifel. Unser ganzes Leben ist eigentlich prägt von Glauben und Zweifel. Unser Wunsch wäre ja eigentlich, dass man eigentlich nur mehr glauben könnte und gar nie Zweifel hätte. Aber es gibt eigentlich immer Glauben und Zweifel, weil man eigentlich gar nicht zweifelsfrei wissen kann. Du kannst ja nicht zweifelsfrei wissen, ob ich glaube, was ich da vorne erzähle. Das nimmst du an, dass ich das tue. Du kannst nicht zweifelsfrei wissen, ob du gesund bist. Das weisst du erst, wenn du beim Doktor gesehen bist, ob es wirklich so ist. Du weisst auch nicht, ob dein Auto nachher noch läuft. Du gehst davon aus, dass du nicht zu Fuss heim musst gehen. Du weisst auch nicht, ob am Montag deine Firma noch offen hat oder ob schon Konkurs gesehen ist. Weisst du zum Beispiel nicht. Du weisst nicht, ob die Welt wirklich real ist. Man geht davon aus. Aber in diesen Filmen wird das thematisiert. Und es ist ja so. Zweifelsfrei kann man nicht sagen, dass all das existiert, was du da gerade siehst. Und so ist es so in einer Philosophievorlesung, hat der Professor einen Stuhl angestellt, auf den Tisch vorne, und hat gesagt, heute schreiben wir einen Aufsatz über die Existenz von diesem Stuhl. Und dann hat einer aufgestreckt und gesagt, was für ein Stuhl? Also, der Sand. Was? Man kann nicht wissen, was etwas ist. Du bist auch nicht hundertprozentig sicher, dass du selber existierst. Das hat auch Philosophen inspiriert. Und der Descartes hat ja gesagt, ich denke, also bin ich. Es muss mich geben, weil ich denke. Aber genau wissen. Du weißt auch nicht hundertprozentig, ob Gott existiert und genauso wenig, ob Gott nicht existiert. Wir leben konstant mit Glauben und Zweifel. Und irgendwie gehören Glauben und Zweifel zusammen. Das sind wie siamesische Zwillinge. Das eine kann ohne das andere gar nicht sein. Ohne Glauben kann man nicht zweifeln und ohne Zweifel kann man nicht glauben. Und ich will euch das jetzt beweisen und euch fragen, wie sieht das aus, wenn ich jetzt behaupte, ich habe da geht etwas. Wenn ich jetzt hier behaupte, ich habe da 10 Franken drin. Wer glaubt das? Wieso glaubst du das? Könnte sein. Könnte sein. Also du denkst, es wäre möglich. Also ich will jetzt die Glauben eigentlich zerstören. In dem... Ja, schön, bitte, schön. So wird Glauben belohnt. Also, aber ich habe nur einmal 10 Franken. Also nachher bin ich abbrennt. Leider bin ich zu dick Ferien gemacht. Darum nicht mehr heimgebracht. Ja. Dein Glauben ist zerstört, weil du nicht mehr glauben musst. Weil du ja gesehen hast, dass es da ist. Und so ist es. Zweifeln muss man nur nicht mehr, wenn man es gesehen hat. Dann muss man aber auch nicht mehr glauben. Erst dann, wenn man weiß, was kommt, wenn man die Zukunft kennt, dann muss man nicht mehr zweifeln, dann muss man auch nicht mehr glauben. Weil man weiß es ja. Oder wenn du Gedanken kannst lesen, was die anderen denken, dann weisst du es auch, du musst auch nicht glauben. Aber wir können das nicht. Und darum müssen wir eben glauben. Aber es geht auch noch mehr. Weil erstaunlicherweise ist es beim Thomas auch weitergegangen. Er ist darüber ausgekommen, dass er nicht mehr zweifeln musste und auch nicht mehr glauben musste, weil er eben gesehen hat. Er hat Jesus gesehen. Er konnte die Hände in die Wunden hineinlegen. Er hat mit Jesus geredet. Und er hat dadurch erkannt, dass eben Jesus auferstanden ist. Und er bekennt dann, mein Herr und mein Gott. Und das Bekenntnis hat er machen können, weil er eben nicht mehr glauben musste. Er hat nicht mehr glauben müssen. Er hat es gesehen. Er hat es sehen können. Und Jesus sagt zu ihm als Antwort, selig, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und Jesus meint da eigentlich nicht, es überzeugt sie, wie eben, ob jetzt da Geld in der Hand ist oder nicht. Sondern er meint es Vertrauen. Weil in der Bibel ist mit Glauben in den meisten Fällen gemeint ein Vertrauen in eine Person. Und zwar in die Person von Jesus Christus. Und das Vertrauen in eine Person, das ist etwas Dynamisches. Das ist nicht einfach starr. Das ist abhängig davon, wie eng dass man verbunden ist mit jemandem. Wie gut dass man jemanden kennt. Oder was für Gefühl das man hat, was man mit dieser Person erlebt hat. Und die Faktoren, die sind dynamisch, die sind nicht immer starr und gleich, sondern die ändern. Da entdeckt man vielleicht neue Seiten an einer Person, man erlebt etwas Neues. Und so ist es eben auch mit Jesus. Eine Beziehung mit Jesus ist dynamisch. Und in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus ist es normal, dass man Zweifel hat. Es ist ganz normal, dass Glauben und Zweifel so wie sich ablösen, dass der Glaube wie Ebbe und Flut ist und nicht einfach immer gleich ist. Es ist normal, dass man Zweifel hat. Und wenn man eben keine Zweifel hat, dann muss man sich eigentlich Sorgen machen. Dann muss man sich Sorgen machen, ob man in einer lebendigen Beziehung lebt mit Jesus Christus. Ob man einen lebendigen Gott hat. Denn ein lebendiger Gott, der kann einem ab und zu auch enttäuschen. An dem entdeckt man plötzlich andere Seiten, die man vorher nicht kennt hat. Da macht man vielleicht mal irritierende Erlebnisse, Sachen, die man nicht einordnen kann. Ein lebendiger Gott, der kann auch mal schweigen. Und dann irgendwie fühlt man sich so, wie wenn man keine Connection hätte. Das ist möglich bei einem lebendigen Gott. Nur ein toter Gott verunsichert nicht. Nur ein toter Gott ist immer gleich und ist immer verfügbar. Nur bei einem toten Gott kann man sagen, ja, den habe ich mir so gemacht, dass ich eben nicht zweifeln muss. Aber wenn man in einer lebendigen Beziehung mit Gott ist, dann ist die Beziehung immer geprägt von Glauben und Zweifeln. Und so ist es eben auch bei den Jüngern gewesen. Es heisst ja doch, einige zweifelten noch. Die Jünger von Jesus, die ihm nachgefolgt sind, haben immer noch zweifelt, bis ganz am Schluss, sogar nach der Auferstehung, haben sie noch zweifelt. Und es ist eigentlich kein Wunder, denn es ist normal, wenn man Jesus nachfolgt, dass man Zweifel hat. Darum muss man keine Angst haben davor. Man muss sich nicht verunsichert fühlen, wenn ab und zu Zweifel aufkommen und man Bedenken hat und eben glaubt, man lebt in einer Scheinwelt. Dann gehört das irgendwie dazu. Man muss sich auch nicht schämen dafür. Wenn man nicht alltag hundertprozentig felsenfest davon überzeugt ist, dass Gott gibt und dass es gut macht, muss man sich nicht schämen dafür. Man muss sich nicht selber anklagen dafür. Und man muss auch nicht andere anklagen, wenn sie Zweifel haben. Das gehört irgendwie dazu. Und es ist noch interessant, dass Männer, eigentlich gestandene Christen, gerade eben auch Zweifel haben. Zum Beispiel der Martin Luther war jemand mit Zweifeln, mit starken Zweifeln. Und ich meine, das ist doch erstaunlich, oder? Der grosse Reformator. Mutter Teresa war eine Frau, die eine unheimliche Wirkungsgeschichte, oder? Mit einer Liebe für Menschen. Und trotzdem war sie von Zweifel geblockt. Der Abraham, Stammvater vom Glauben, der Glaubensheld schlechthin, hat Zweifel gehabt. Es ist normal, dass man Zweifel hat. Aber das heisst noch lange nicht, dass es nicht gefährlich sein kann, wenn man Zweifel hat. Weil Zweifel, die wirken auf die gleiche zerstörerische Art und Weise, wie es eben auch Ängste tun. Man kreist plötzlich nur noch um die Zweifel herum. Beschäftigt sich nur mit dem. Das Denken wird gefangen genommen. Oder sie lähmen. Man macht keine Glaubensschritte mehr, weil man immer beständig sagt, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Oder man lässt sich verführen zu gottlosem Verhalten. Und sie zerstören das Vertrauen in Gott. Und darum muss man eben Zweifel bekämpfen. Und zwar mit handfesten Argumenten. Um seine Zweifel zu bekämpfen, da führt kein Weg an handfesten Argumenten vorbei. Ohne handfeste Argumente kann man nicht glauben. Und es ist auch im Text so, dass eben der Thomas sagt, ohne dass ich meine Hand nicht in seine Seite gelegt habe und die Nägel mal nicht selber gesehen habe, kann ich es nicht glauben. Ich möchte es ja gerne glauben. Aber es ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist einfach konträr zu dem, was ich empfinde. Zu dem, was ich erlebt habe. Und darum kann ich es nicht glauben. Und ich glaube, es geht ja einmal uns auch so. Das Leid in der Welt ist einmal so schwierig, dass man sagt, es spricht einfach dagegen, dass es einen gerechten Gott gibt. Meine persönliche Not spricht dagegen. Das Zeugnis von anderen Christen spricht dagegen. Das ist ja mal erstaunlich, gell? Wenn man mit Leuten redet und so, dann ist oft nochmal in mir der grösste Hinderungsgrund, dass sie an einen guten und liebenden Gott glauben können. Das ist verrückt, oder? Oder meine innere Lehre spricht dagegen. Weil ich irgendwie nichts spüre im Moment von Gottes Gegenwart. Das spricht dagegen, dass es ihn gibt. Die Naturwissenschaft spricht dagegen. Wenn ich irgendwelche Berichte lese oder schaue, das spricht dagegen, dass es Gott gibt. Und darum kann ich es nicht glauben. Und wenn man eben etwas nicht glauben kann, dann kann man sich noch so sehr anstrengen. Dann nützt es eben nichts. Das bringt nichts, wenn du dir krampfhaft versuchst, etwas für wahr zu halten. Von dem wird es nicht besser. Und das liegt in der Verwechslung vom Wort. Und das Wort, Glauben, das hat eine Doppelbedeutung. Das hat eine Doppelbedeutung. Ja, ich komme wieder auf Kurs. Es hat eine Doppelbedeutung, das Wort Glauben. Das eine ist für wahr halten. Dass man etwas für möglich hält. Und das andere, die andere Bedeutung ist Vertrauen. Und etwas für wahr halten, Glauben für wahr halten, kann man nur, wenn man überzeugt ist. Aber Vertrauen kann man auch, wenn man nicht hundertprozentig überzeugt ist. Wenn du etwas nicht für möglich haltest, dann kannst du dich noch so anstrengen, oder? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass, oder glauben möchte, dass Barbara einen dreifachen Salto aus dem Stand anlegen kann, dann kann ich jetzt noch einmal noch so krampfhaft versuchen. Ich glaube, sie kann es nicht, oder? Das ist keine Beleidigung. Ja, da wäre ich. Also, da würde ich dann einmal dreisündiges Maul halten. Da. Nein, wenn du es nicht für möglich haltest, kannst du noch so krampfhaft sagen, ich will und ich muss und so. Das geht einfach nicht, oder? Es funktioniert nicht. Aber man kann vertrauen, wenn man etwas nicht für 100% möglich haltet. Aber damit man von etwas überzeugt ist, da braucht man handfeste Beweise. Und der Thomas hat diese Beweise bekommen. Er hat das können machen. Er hat Jesus können anlängen. Und er ist überzeugt worden. Aber er hat sich nicht selber überzeugt, sondern indem er Jesus können anlängen und anschauen und mit dem Schwätzen ist überzeugt worden. Und zum überzeugt werden, braucht es handfeste Argumente. Und es gibt natürlich Leute, die sind einfacher zu überzeugen und solche, die sind schwieriger zu überzeugen. Das ist noch einmal so. Da sind wir alle ein bisschen unterschiedlich. Oder? Ich habe auch Freunde, der eine, der nimmt einfach den Glauben so, wie er ist und sagt, ja, das so ist es einfach. Ich brauche da nicht lange drum herum machen. Und dann hast du andere, die hinter Fragen alles 15, 30 Mal. So sind die Leute unterschiedlich. Und ich gehöre auch zu dieser Sparte, die schwer zum Überzeugen ist. Also wenn ihr mich von etwas überzeugen wollt, dann müsst ihr schon ein paar Argumente bringen, weil sonst habe ich an mir das Lächeln übrig. Und darum hinterfrage ich auch Sachen auch im Glauben, oder? Ich bin irgendwie seelenverwandt mit dem Thomas. Ich kann mich sehr gut in seine Lage hinein versetzen. Ich bin schwierig zu überzeugen. Andere sind leicht zum Überzeugen. Und wenn man leicht zu überzeugen ist, dann muss man sich vielleicht hinterfragen, ob man seine Überzeugungen nicht einfach übernommen hat. Übernommen hat von den Eltern, übernommen hat von Freunden, ihr werdet es schon wissen, übernommen hat vielleicht von Theologen, irgendeinen Kommentar gelesen oder der Pastor hat es gesagt, oder von der Tradition. Und wenn dann diese Überzeugungen auf den Prüfstand kommen, dann wird es plötzlich schwierig. Dann gerät plötzlich alles ins Wanken. Und das ist oft so, wenn Leute ein Theologiestudium machen. Dann gehst du zum Studium und dort werden Fragen gestellt, die du dir im Leben noch nie gedacht hast. Ist ja mir auch so gegangen. Auf Kishonen wird das schön homöopathisch gemacht. Wenn du an die Uni gehst, dann geht es dann ganz anders zur Sache. Oder? Die kommen mit Einleitungsfragen und Bibelkritik und so. Da kannst du nur staunen, was du alles für Argumente gibt. Und wenn du dann nur übernommene Überzeugungen hast, dann schmelzen die dann plötzlich wie Schnee an der Sonne. Und am Schluss bleibt nichts übrig. Und das ist oft die Tatsache, wie es rauskommt. Drum, wer ohne handfeste Beweise glaubt, Der ist auf unsicherem Boden. Der verdrängt seine Zweifel einfach. Und es ist doch oft so, dass wir denken, ich darf nicht zweifeln, weil die Zweifel, die bedrohen mein Glauben. Aber ich muss euch ehrlich sagen, was ist denn ein Glaube wert, wenn er nicht hinterfragt werden darf? Das müsste doch möglich sein. Das Fundament, wo du dein ganzes Leben aufbaust, alles, dein ganzes Leben drauf steht, das muss doch überzeugen und darf doch hinterfragt werden. Das muss standhalten, wenn irgendein von dir verrüttelt. Oder die Person, wenn Glauben, das Vertrauen in eine Person ist, in Jesus Christus, dann muss doch die vertrauenswürdig sein. Wenn du dein ganzes Leben nach ihm ausrichtest, dann muss es doch Argumente geben, schlagende Argumente, dass du hier aufs richtige Ross setzt. Und ich glaube, es gibt eben Argumente, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und es gibt Argumente, überzeugende, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, so wie es eben der Thomas bekennt hat. Und es ist nicht so, dass Wissenschaft und Nachforschung irgendwie den Glauben zerstören müssen. Das ist überhaupt nicht so. Darum ist nämlich das Christentum überhaupt nicht wissenschaftsfindlich. Durch all die Jahrhunderte nicht gesehen, sondern hat Wissenschaft gefördert, weil man immer noch mehr von Gott hat wollen verstehen und wie er die Erde gemacht hat. Und darum ist eben die Wissenschaft überhaupt nicht der Gegner von deinem Glauben. Ganz im Gegenteil. Es ist ja ganz interessant, da kommen wissenschaftliche oder pseudowissenschaftliche Häftlinge zum Schluss, dass wir Menschen irgendwie ein Gottgen in uns haben. Also irgendwo ist in uns allen angelegt, dass wir nach Gott suchen und fragen. Ja, woher kommt denn das? Oder ein anderes ist, die Erde, die ist ja genau so geschaffen, dass wir darauf existieren können. Irgendeine Abweichung bei der Erdachse, irgendein bisschen Distanz zur Sonne verändert und das Leben, wie es so ist, wäre nicht mehr möglich. Also das ist so exakt, dass das möglich ist. Und es ist erstaunlich, sie haben ja jetzt irgendwie so ein bisschen, wer weiss, ob sie nicht auf der Venus Spuren von Leben entdeckt haben. Aber gell, Spuren von Leben, das sind nicht irgendwelche Marsmännchen oder irgendwelche Menschen, sondern das wäre irgendetwas Lebendiges, oder? Und noch nicht wirklich ein Organismus, ein höher entwickelter. Und gefunden ist es auch noch nicht. Also das passt so. Und sonst haben sie noch nichts gefunden, bis jetzt, dass es irgendwo neu im Leben gibt. Oder, wenn man es noch ein bisschen härter will, und mehr grübelt und dann sagt, das grosse Mysterium ist ja, wie ist die Erde entstanden? Und da gibt es ja die einfache Erklärung mit dem Urknall und so, nicht? Aber wie kann etwas aus nichts entstehen? Warum gibt es etwas und nicht nichts? Eine Frage, die nicht geklärt ist, wissenschaftlich. Nicht erklärt. Ich meine, der Urknall erklärt, wie es nach dem Urknall war. Der Urknall erklärt aber nicht, was vorher war. Und das ist das Verrückte. Wie kann etwas aus nichts entstehen? Funktioniert gar nicht. Und da gibt es ja den Witz, oder? Den habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich muss ihn noch mal erzählen, weil das letzte Mal hat er nicht gelacht. Nein, weil ich ihn so gut finde, oder? Also jetzt das, wir müssen auch nicht das, weil wir müssen auch nicht lachen. Das könnte es sein, oder? Nein. Sind Wissenschaftler sind zu Gott gekommen und haben gesagt, so, jetzt haben wir herausgefunden, wir sind jetzt wirklich auf dem Stand von der Technik und so, wir wissen jetzt, wie man Menschen macht. Jetzt müssen wir es auch. Jetzt wollen wir mit dir mal einen Wettbewerb machen, im Menschen machen. Dann sagt Gott, ja, okay, machen wir einen Wettbewerb. Gut. Nachher buckt sich da der Wissenschaftler, will ein bisschen Dreck holen am Boden. Oder? Dann sagt er, ja, nein, wir machen es wie in den alten Tagen, wo ich die Erde erschaffen habe. Du nimmst deinen Dreck und nicht meinen. Eben. Ohne Dreck keine Menschen, wäre jetzt so ein Ding, aber das ist nicht das Thema. Nicht? Das ist eigentlich nicht die Aussage. Sondern wie kann man aus nichts etwas machen? Es geht nicht. Nicht erklärbar. Also selbst der Hawkins, der wirklich kein Frommer ist, hat gesagt, irgendwo hinter dem Universum muss eine intelligente Kraft sein, die alles geschaffen hat. Führender Astrophysiker gesehen, der Hawkins. Die Koryphäen, oder? Also selbst der. Also es muss jemanden geben. Jemand muss alles geschaffen haben. Und es ist schwierig zu glauben, dass alles einfach so entstanden ist. Das kann man machen, wenn wir nicht zu fest darüber nach sind. Aber ich glaube, wenn wir darüber nach sind, kommt man drauf. Und man kommt auch darauf, dass Jesus der Retter von der Welt ist und Gottes Sohn. Denn ich muss euch sagen, ich bin ja, es ist ja mein Business, die Bibel studieren. Und normalerweise, wenn du etwas studierst, wo Humbug ist, irgendwann merkst du, wenn du ein bisschen heller bist, oder? Du merkst, dass das ja nicht sein kann, oder? Aber wenn ich die Bibel lese, dann ist die Aussage, die Beschreibung von uns Menschen, die ist so zutreffend. Das stimmt einfach. Du kennst dich wieder. Du siehst, es stimmt. Und je mehr dass du es studierst, umso logischer wird es dir. Du kannst natürlich sagen, umso mehr ist ein Gehirnwäsche, kannst du natürlich auch sagen. Oder? Aber das ist jetzt so, wenn du nachdenkst, kommst du drauf. Es muss irgendwie stimmen. Und die Heilsgeschichte, die stimmt in sich. Oder? Es ist eine Schöpfung und Neuschöpfung, der Bogen. Und dass alles auf Jesus zuläuft. Und dass er der Retter ist und dass wir Rettung brauchen. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, gerade in der heutigen Zeit, dann kommt einem das irgendwie richtig vor. Und das überzeugt mich. Das überzeugt mich. Und es überzeugt, dass man eben erleben kann, dass Jesus auferstanden ist. Und das haben die Jünger auch können. Sie haben können erleben, dass Jesus auferstanden ist. Sie haben ihn gesehen, sie haben geschwätzt mit ihm, sie haben gegessen mit ihm, sie waren mit ihm unterwegs gewesen. Und so ist es ja bei uns auch. Wir können Jesus erleben. Seine Hilfe, seine Rettung, den Frieden im Herzen, den er schenken kann, Leitung und Führung, wenn ihr einmal auf euer Leben zurückschaut, wo Gott drin gewirkt hat, eben vielleicht ein gesegnetes Leben, wo er am Wirken war, vielleicht auch in schwierigen Ecken, plötzlich merkt, da war jemand anwesend, der mein Leben mitgeprägt hat. Oder man erlebt, dass man bewahrt wird. Man erlebt Gottes Fürsorge, Heilung, Liebe. Und darum muss ich euch sagen, es ist einfach so, zum Glauben gehören Zweifel dazu. Die kann man nicht einfach so abschütteln. Das ist irgendwie normal. Aber man kann glauben trotz Zweifel. Kann man eben. Trotz Zweifel kann man glauben. Vertrauen. Und in der Nachfolge wird es so sein, dass man eben glauben muss, trotz Zweifel. Das ist eigentlich Quintessenz. Die Angst zu überwinden von den Zweifeln ist Glauben trotz Zweifel. Treu sein trotz Zweifel. Jesus lieben, trotz Zweifel an ihm. Anbeten, trotz Zweifel, dass er alles im Griff hat. Dienen, trotz Zweifel, ob es vielleicht irgendetwas bringt. Nachfolgen, trotz Zweifel. Sich verändern lassen von Jesus, obwohl man an seiner Kraft zweifelt. Hoffen, trotz Zweifel, dass alles gut kommt. Mit Gott rechnen, trotz Zweifel. Nachfolgen, Jesus nachfolgen. Der Angst vor den Zweifeln zu begegnen heisst, glauben, trotz Zweifel. Und ich möchte an dieser Stelle beten, dass wir diese Kraft überkommen und eben glauben können, trotz Zweifel. Ja, Jesus, du siehst, wie wir ab und zu Zweifel haben und uns das auch Mühe macht, Angst macht, wie wir ringen damit. Und ich bitte dich einfach, dass wir dir vertrauen können. Ich bitte dich, dass wir glauben können, trotz Zweifel. Und ich bitte dich auch, um Erlebnisse, die wir dir erfahren und uns einfach die Augen auch geöffnet werden für deine Gegenwart und Realität, wie es der Thomas erlebt hat. Amen.